zu meiner Person, ganz kurz. Ich bin 1974 zum ersten Mal nach Polen gekommen als Rucksacktourist und seitdem bin ich jedes Jahr mehrmals in Polen, war auch mit Polen in verschiedenen Phasen politisch verbandelt, vor allen Dingen in der Solidarność-Zeit 1980-81. Von November 2007 bis Mai 2014 habe ich einen eigenen Blog zu Polen betrieben, Nachrichtenportal, in dem zum Schluss immerhin 3.800 Nachrichten und Berichte standen. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Zunächst will ich, da im Veranstaltungstitel von Hintergründen die Rede ist, schon auch nochmal was sagen zu dem Vordergründigen, also zu dem, was uns medial vermittelt wird an Konflikten zwischen Brüssel und Warschau oder Berlin und Warschau. Und das ist ja ein ganzes Bündel, kann das also nur selektiv machen und Schwerpunkt setzen. Will dabei aber auch gleichzeitig deutlich machen, dass die EU nicht immer und unbedingt glaubwürdig handelt, gerade in diesem zentralen Punkt Rechtsstaatlichkeit oder Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit, und daran anschließend die Frage stellen, was eben noch an Motiven im Spiel ist, an Interessen im Spiel ist. Und das leitet dann über zu dem zweiten Teil, nämlich der großen Bedeutung Polens für die deutsche Wirtschaft. Ja, tatsächlich, das wollen viele hier nicht hören, aber der großen Bedeutung Polens für die deutsche Wirtschaft unter den gegebenen Bedingungen, die sehr günstig, sehr lukrativ sind. Im dritten Teil werde ich dann versuchen, wie die andere Seite, die inzwischen jetzt im 30. Jahr nach der Wende diese Bedingungen nicht mehr allzu attraktiv empfindet, Bevölkerung wie auch ein Teil der politischen Elite, versucht aus dieser Konstellation herauszukommen, ökonomisch wie politisch, auch wo ich dabei die Probleme sehe. Und in der Diskussion können wir dann ein Fazit ziehen. Ja, wie gesagt, es gibt ein ganzes Bündel an Konflikten zwischen der Kern-EU und Polen. Polen, das seit November 2015 regiert wird von einer Partei, die sich Recht und Gerechtigkeit, polnisch Prawo i Sprawiedliwość, abgekürzt PiS, nennt. Nationalkonservative, ich hätte auch nichts dagegen, wenn man sagt Nationalisten. In diesem weiten Bündel von Konflikten gibt es sicherlich auch solche, die, sagen wir mal, eher einen symbolischen Charakter haben. Das heißt also, die werden genutzt, hochgeschaukelt, um das eigene Standing in der Auseinandersetzung mit der anderen Seite zu verbessern oder um innenpolitisch zu punkten, haben aber ansonsten relativ wenig reale Substanz. Dazu würde ich zum Beispiel die polnische Forderung nach deutschen Kriegsentschädigungen zählen. In Wirklichkeit glaubt kaum jemand daran, dass von Deutschland noch irgendwelche Zahlungen zu erwarten sind. Aber die Warschauer Regierung hat es halt für sinnvoll erachtet, in einer Situation, wo man sich selber in der Defensive sah, das Thema Besatzungszeit wieder zu aktualisieren. Und es war ja tatsächlich keine freudige Zeit für Polen. Zu den eher symbolischen Themen würde ich eigentlich auch die Flüchtlingsfrage zählen. Also die alte EU-freundliche Regierung von Ewa Kopacz hatte sich mit der EU geeinigt, 7.000 Flüchtlinge aufzunehmen. 7.000, das hätte weder Deutschland noch Italien großartig entlastet und Polen nicht belastet. Es gibt genügend leerstehende Kasernen, Polen ist Agrarüberschussland inzwischen. In den 90er Jahren hat man fast 80.000 Tschetschenen zumindest vorübergehend aufgenommen. Aber die PiS, durchaus populistisch orientiert, hat festgestellt, das ist ausgesprochen populär, sich hier dem deutschen Ansinnen vor allen Dingen zu verweigern, und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern auch in der ganzen östlichen Peripherie. Das stärkt auch das Bündnis dieser sogenannten Visegrad-Gruppe Ostmitteleuropas. Und so hat man sich eben verweigert. Inzwischen startet man eine PR-Offensive unter dem Motto, wir helfen effektiver, wir helfen vor Ort, war der neue, smarte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Libanon und hat dort einen Scheck über 10 Millionen Euro hinterlassen. Sich einen anderen Charakter hat der Konflikt über Nord Stream 2, da geht es wirklich um Geld. Da geht es für Polen darum, dass die Jamal-Pipeline, die von einem polnisch-russischen Konsortium betrieben wird, nicht entwertet wird. Da geht es auch um Flüssiggas in Swinemünde. Auf dem Wolina-Teil ist ein riesiges Flüssiggas-Terminal gebaut worden mit EU-Hilfe. Dort wird zurzeit LNG aus Katar und zunehmend auch aus den USA angelandet. Das soll mal ein Riesenprojekt werden. Es geht aber auch natürlich um Geopolitik, es geht um das Verhältnis zu Russland. Da komme ich dann nachher nochmal drauf. Im Zentrum der EU-Kritik standen die allgemeinen Justizreformen. Das fing an mit dem Verfassungsgericht, wobei eigentlich das Gezerre und die Streiterei über die Besetzung des Verfassungsgerichts fing schon vor den Wahlen am 26. Oktober 2015 an, initiiert von der damaligen Parlamentsmehrheit, die die Regierung stellte, der EU-freundlichen Bürgerplattform, polnisch abgekürzt PO, dem TUS-Klager, also dieser Gruppierung. Und zwar waren 2015 noch 5 Richter neu zu wählen, nachdem die Amtszeit der Alten nach 9 Jahren abgelaufen war. Allerdings zum Ärger dieser damaligen Parlamentsarbeit erst nach den Wahlen. Gut, dann haben sie im Juni 2015 ein Gesetz verabschiedet, dass doch in der letzten Sitzung des Sejm diese 5 Richter zu wählen sind, weil eben dieser 6. Sejm im Jahr 2015 die längste Amtsperiode zur Verfügung hatte. Gut, sie haben auch 5 Richter gewählt, die zufälligerweise ihrer Partei nahestanden. Auf diese Trickserei hat die PiS mit einer ähnlichen Trickserei geantwortet und hat einfach auch ihren Präsidenten animiert, diesen 5 Richtern erst gar nicht den Amtseid abzunehmen. Und so entstand ein Gezerre, wie wir es von Deutschland eigentlich kennen, denn das muss man in dem Zusammenhang sagen, Deutschland ist eine Konsensdemokratie, da wird sowas einvernehmlich geregelt. In Deutschland 14 von 16 Richtern wurden auf Vorschlag der Regierungsparteien gewählt, die Öffentlichkeit kriegt kaum etwas mit. Polen hat eine andere Struktur, auch eine andere politische Tradition, auch aus der Zeit der sogenannten Zweiten Republik, der Zwischenkriegsrepublik noch. Da wird mit harten Bandagen gekämpft, mit Tricks, manchmal auch mit üblen Spielchen. Und so erklärt sich auch dieses Gezerre um das Verfassungsgericht. Es ist noch nicht ganz beendet, es hat sich jetzt ein bisschen entschärft, dadurch, dass es auch im Vorsitz des Verfassungsgerichts einen Wechsel gegeben hat, turnusmäßig. Gut. Die Trickserei der PO ist eigentlich hier, soweit ich das beobachten konnte, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden, auch von der EU nicht. Als die PiS dann reagierte, war Polen plötzlich auf dem Weg in die Diktatur. Dieser Streit um das Verfassungsgericht ist für die EU dann auch etwas in den Hintergrund gerückt, denn es folgte jetzt eine Reform der allgemeinen Justiz, durchaus auch mit vielen, auch aus meiner Sicht, vielen problematischen Geschichten. Also problematischen Veränderungen. Motiviert wurde das dadurch, wobei der Justizminister Szobro durchaus da eifernd auftrat, motiviert wurde das dadurch, dass die PiS die Vorstellung hatte, in der Justiz hat es nach 1989 den notwendigen Kaderwechsel nicht gegeben und wir müssen den jetzt in aller Schnelle nachholen. Gut. Geistert immer noch irgendein Richter rum, der in den 80er Jahren, also in der Jaruzelski-Zeit, an politischen Prozessen beteiligt war und es dann irgendwo in den Senat des höchsten Gerichts geschafft hat. Dieses Motiv wollte man dann praktisch politisch umsetzen, in zweierlei Weise. Erstens, der Richterwahlausschuss sollte neu gewählt und zusammengesetzt werden. Der große Block der 15 von 25, der bisher von den Gerichten selber ernannt wurde, sollte jetzt vom Sejm gewählt werden, weil wenn die Gerichte das selber tun, dann führt das quasi zur Reproduktion immer wieder der gleichen Kader. Das wollte man verhindern. Das wurde auch durchgesetzt nach gewissen Modifizierungen, die der Präsident Duda dann noch vorgenommen hat. Denn nur mit 60% können die Mitglieder in diesen Richterwahlausschuss delegiert werden. Der zweite Punkt war eine Zwangspensionierung der Richter gemäß dem neuen Renteneintrittsalter in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt also Frauen mit 60 und Männer mit 65. Und da das natürlich in der Praxis zu Problemen führt, hat man die Möglichkeit geschaffen, wenn Richter an langwierigen Verfahren sitzen, dann sollte der Justizminister bei unteren Gerichten, der Präsident beim höchsten Gericht, die Amtszeit im Einzelfall verlängern können. Und da hat die EU gesagt, sicherlich nicht ganz zu Unrecht, damit ist der Exekutive ein Durchgriffsrecht auf die Judikative geschaffen worden, denn Justizminister und Präsident entscheiden praktisch, wer muss in Ruhestand gehen und wer kann noch länger arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Morawiecki hat den Ball aufgenommen und jetzt im April ist durch beide Kammern des Senats eine neue Reform, diese Reform verabschiedet worden. Justizminister und Präsident haben in der Frage nichts mehr zu sagen. Amtszeitverlängerungen wird es nur noch geben, wenn sie vom Richterwahlausschuss genehmigt worden sind. könnte man sagen, alles gut. Es gibt noch so ein paar andere kleine Probleme mit dieser Justizreform. Es geht dann auch Berufung der Gerichtspräsidenten. Vieles, was in Polen diskutiert wird, dann auch von der Opposition immer wieder dann hochgebracht wird, muss man allerdings sagen, ja, hat in anderen Ländern bereits schon eine mehrjährige oder jahrzehntelange Praxis hinter sich. Also zum Beispiel die Berufung der Gerichtspräsidenten in Abstimmung mit den Richterkollegien durch die Justizminister. Das passiert in Hessen auch so. Gerichtspräsidenten, das sind so, glaube ich, kaufmännische Direktoren der Gerichte. Naja, also diese Justizreform hatte sicherlich ihre Schwächen, keine Frage. Und dass die EU intervenierte, war nicht ganz grundlos. Inzwischen scheint das vom Tisch zu sein. Die EU hat für Mitte Mai angekündigt, nochmal zu dieser Reform der Reform Stellung zu nehmen. Keine Ahnung, in welcher Weise das geschieht, ob man dieses Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 der europäischen Verträge erstmals angewandt gegen einen Mitgliedstaat mit weitreichenden Sanktionsmöglichkeiten, ob man das zurückzieht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es wird sicher schwer sein, die Aufrechterhaltung zu begründen. Was nicht geschehen ist, was man sich vielleicht erhofft hat, ist, dass durch diese ganze Auseinandersetzung auch um Rechtsstaatlichkeit die Opposition in Polen gestärkt wird. Das ist nicht geschehen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass eigentlich in Polen so mit dieser PO und Rechtsstaatlichkeit, das bringen nur sehr wenige in Verbindung. Die haben auch zwei ganz dicke Affären am Hals zurzeit, bei denen die Justiz auch keine positive Rolle spielte. Die PiS jedenfalls hat im Lauf der Jahre 2016 und 2017 und den Umfragen laufend zugelegt bis knapp 50%. Hing natürlich auch mit der Wirtschaftspolitik zusammen, mit gewissen Sozialleistungen auch, die deutlich verbessert wurden. Aber diese Kritik an der Rechtsstaatlichkeit und Rechtsjustizreform hat in der Bevölkerung nicht gezündet. Die PiS ist erst letztens ein bisschen ins Strudeln gekommen oder ja schon ziemlich ins Strudeln gekommen durch zwei andere Sachen. Einmal geht es um einen Gesetzentwurf sogenannter Lebensschützer im Rahmen eines Bürgerprojektes. Also in Polen, wer 100.000 Unterschriften zusammenbekommt, kann dem Sejm ein Gesetzesprojekt vorlegen und der Sejm muss sich damit befassen. Und das bringt die PiS natürlich ziemlich in Verlegenheit, weil das ist einerseits ein wichtiges Klientel von ihnen, sagen wir mal radikal-katholisch-konservative Leute, die das Projekt schon seit Längerem verfolgen. Und zum anderen kennt die PiS natürlich die Einstellung der großen Mehrheit der Bevölkerung, die dieses seit 1993 existierende Abtreibungsrecht, das alle Regierungen links, rechts bisher überdauert hat, nicht geändert sehen wollen. Noch unangenehmer für die PiS war dann eine zweite Geschichte, nämlich dubiose Prämienzahlung der alten Premierministerin Frau Szydło. Die hat Ende des Jahres an ihren Minister und Staatssekretär 1,5 Millionen Zloty verteilt. Wobei das, sagen wir mal, grundsätzlich nicht ganz ungewöhnlich ist, in Polen öffentlichen Dienst, die Amtsleiter, das was bei uns das 13. Monatsgehalt ist, verteilen Prämien, die aber individuell zugemessen werden. In dem Falle war es aber für die PiS doch sehr peinlich, vor allen Dingen auch aufgrund der Höhe, die da einzelne Figuren kassierten. Der ehemalige Innenminister, jetzige Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak hat immerhin 82.000 Zloty, also fast 20.000 Euro kassiert. Die Opposition hat daraus eine sehr erfolgreiche Kampagne gemacht. Sie hat die Konterfeis dieser Begünstigten auf riesige Plakate gepappt und unten drunter nur den Betrag, die Plakate auf PKW-Anhänger gestellt und ist damit durch die Städte und Landschaften gefahren. Die Peinlichkeit war sehr groß. Kaczynski musste sich selber einschalten. Natürlich müssen die Leute inzwischen alles an irgendwelche karitativen Organisationen weiterleiten. Man will sogar alle öffentlichen Amtsträger jetzt mit einer 20-prozentigen Gehaltsminderung bestrafen für das, was ja eigentlich nur einige gemacht haben. Gut, man weiß das nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ich gehe schon mal davon aus, dass sich die PiS schon wieder stabilisieren wird. Zumal, wie gesagt, die andere Seite hat auch ziemlich üble Affären am Hals. Aber insgesamt stellt sich eben schon die Frage, wenn es jetzt diese Justizreform bei allen Problemen, die man dabei sehen kann, nicht war, die die EU zu diesem harschen Vorgehen veranlasst hat, was spielt denn da noch eine Rolle? Und die Frage leitet natürlich über, das ist jetzt mein zweiter Teil, zu der spezifischen Konstellation, die wir in EU-Europa haben, durch diese periphere Integration der osteuropäischen oder ostmitteleuropäischen Länder. Wir haben eine ausgeprägte Zentrums-Peripherie-Struktur, sehr asymmetrisch, sehr starke Abhängigkeiten, sehr günstige Bedingungen in diesem Rahmen für speziell auch deutsche Investoren natürlich in diesem Raum, währenddessen die andere Seite das als nicht allzu günstig ansieht und jetzt bemüht ist, diese Bedingungen zu verändern oder aus dieser Konstellation herauszukommen. Gut, was macht denn die günstigen Bedingungen für Deutschland aus? Ein kurzer Blick auf die unmittelbare Transformationszeit 1989, 1990, als quasi das neue Polen geschaffen wurde. Die entscheidende Figur hieß Leszek Balcerowicz, das war der Finanzminister, später Notenbankpräsident. Balcerowicz und seine ausländischen Berater, IWF, Weltbank, Chicago Boys waren alle da in Warschau, hatten die Vorstellung, dieses neue Polen soll sich nicht orientieren an dem westeuropäischen Wohlfahrtsstaatsmodell, sondern an dem Washington-Konsensus von Anfang der 80er Jahre. Großbritannien, USA, IWF, Weltbank, die Vereinbarung getroffen. Gesellschaften sollen offen, dereguliert, privatisiert soll das Eigentum sein und so sollte Polen auch aussehen. Das ist nicht ganz gelungen, weil zwischenzeitlich gab es noch ein paar Widerstände und man musste Zugeständnisse machen, den Gewerkschaften, der Solidarność und so weiter. Zum Glück ist es nicht ganz gelungen. Ganz gelungen ist es dann später in Bulgarien. Das muss man sich dann mal genauer anschauen. Da kann ich jeden nur auffordern, mal ein paar Informationen zu Bulgarien rauszuziehen. Es ist sicher neben Lettland das EU-Krisenland Nummer 1, aber nicht ganz ohne Zutun eben auch der äußeren Akteure dazu geworden. Aber in Polen immerhin kann man schon sagen, ist schon so etwas auch wie eine neoliberale Gesellschaft entstanden, wenn auch nicht in Reinform. Zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung gibt es in Polen bis heute nicht. Arbeitnehmer leisten auch keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Es wurde dann später nur eine kleine pauschale Entschädigung für Arbeitslose eingeführt. Die ist noch heute nach dem damaligen Sozialminister Jacek Kuron benannt, heißt Kuron-Jufka. Die liegt zurzeit, glaube ich, immer noch bei 831 Zloty. Das sind 190, 195 Euro. Die wird für ein paar Monate gezahlt und danach ist erstmal Schluss, denn dann grundsätzlich ein Recht auf Sozialhilfe gibt es in Polen nicht. Im Steuerrecht könnte man das auch leicht verifizieren, dass da eher so eine neoliberale Gesellschaft entstanden ist. Es gab zum Beispiel bis zur ersten PiS-Regierung überhaupt keinen Steuerfreibetrag. Das heißt, ich glaube, 120 Euro im Jahr. Ansonsten wurden alle besteuert, also die Verkäuferin als Teilzeitkraft, der Kleinrentner und so weiter. Es gibt aber in Polen, muss man sagen, zum Glück keine Flatrate, wie selbst in Tschechien oder in anderen Ländern. Bulgarien, sage ich jetzt mal nur, 10% Flatrate Einkommensteuer für Millionäre, 20% Mehrwertsteuer auf Lebensmittel für die Bevölkerung. EU-Land, Bulgarien. In Polen, wie gesagt, neoliberal ja, nicht in der Reinform. Und der zweite wichtige Aspekt des Balcerowicz-Planes war offene Marktwirtschaft. Ausländische Anbieter, Investoren sollten Zugang haben zu Polen. Und wer nutzt ihn? Vor allen Dingen Firmen aus dem reichen, kapitalstarken, großen Nachbarland Deutschland. Diesen ausländischen Investoren wurde es, denke ich, gezielt sehr leicht gemacht, weil die polnische Konkurrenz, das waren jetzt Betriebe, privatrechtlich organisiert, aber immer noch im Staatsbesitz, mit allerlei Methoden drangsaliert wurden. Sie mussten eine Strafsteuer zahlen für Lohnerhöhungen, die über den Indexfaktor 1 hinausgingen. Sie mussten eine Vermögensteuer zahlen auf Betriebsvermögen. Und das Wichtigste war, diese Betriebe, die natürlich technologische Rückstände hatten, denen es auch an Marketingerfahrung fehlte, sie kamen nicht an das Geld ran, was sie eigentlich brauchten für ihre notwendige Modernisierung. Ansonsten, Polen war ein Industrieland, hatte eine diversifizierte Industrie, aber schon in dieser frühen Phase der Transformation musste ein Drittel der größeren und mittleren polnischen Betriebe aufgeben. Ein anderer Teil traute sich westlichen Partnern an. Und der Großteil der polnischen Industrie, mit Ausnahme des Energie- und Grundstoffsektors, geriet unter ausländische Kontrolle. Und ganz vorne dabei waren die deutschen Konzerne. Ich sage jetzt mal ein paar. Nicht vollständig. Also Stand heute. Welche deutschen Firmen mit welchen Werken, Produktionsstätten in Polen vertreten sind? Die BASF mit 4, Südzucker mit 5 Raffinerien, Henkel Chemie mit 5, MAN mit 2, Siemens Holding mit 7, Bosch Siemens Hausgeräte mit 2, Volkswagen mit 3, natürlich auch die zweite Reihe der deutschen Industrie inzwischen in Polen mit eigenen Werken vertreten, also die Hörmanns und Hohmanns und Fiesmanns. Man kann schon sagen, im Rahmen dieses, wie das so schön heißt, Aufbaus transnationaler Produktions- oder Wertschöpfungsketten spielte Polen, wahrscheinlich neben China, für die deutsche Industrie eine Hauptrolle. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die deutsche Industrie so günstig dasteht, im Unterschied zum Beispiel zur französischen, hängt auch damit zusammen, dass man sehr konsequent eben diese günstigen Produktionsbedingungen, die günstigen Verwertungsbedingungen in diesen Ländern genutzt hat. Was kennzeichnet die günstigen Bedingungen? Eurostat Statistik 2017, durchschnittlichen Kosten pro Arbeitsstunde in Polen knapp 10 Euro, in Deutschland knapp 35 Euro. Ein Großteil der deutschen Betriebe siedelt in Sonderwirtschaftszonen. Sonderwirtschaftszonen, das heißt in der Regel 10 Jahre keine Körperschaftssteuer, 10 Jahre nur der halbe Satz, sprich 9,5%. Eine Gewerbesteuer wurde in Polen nie eingeführt. Die Betriebe sind heute inzwischen als Greenfield-Investitionen modern mit jungen Belegschaften. Also nicht schlecht, kann man sagen. Und entsprechend fällt auch, zumindest nach der offiziellen Statistik, die Kapitalrendite ausländischer Direktinvestitionen in Polen aus. Es sind 8,4%. Damit liegt Polen in der EU an dritter Stelle. Es führt Tschechien, glaube ich, 10,2%. Und die ganze vordere Gruppe wird von den östlichen EU-Ländern gebildet. Wobei, ich meine ja, dass das immer noch untertrieben ist, weil man sehen muss, dass die Kapitalrendite in diesen Ländern mit den relativ neuen Werken immer noch belastet wird durch einen hohen Anteil von Abschreibungen. Aber okay, also es sind sehr günstige Bedingungen und es ist ganz klar, dort wo die Industrie Deutschlands zurzeit plant, neue Werke zu bauen, kommt Polen ins Spiel. Zurzeit die größte Industrie-Einzelinvestition tätigt Mercedes mit einem sehr großen Motorenwerk, Investitionssumme 500 Millionen. Das Ganze findet in Jawor in Niederschlesien statt. Wird natürlich auch Bestandteil einer Sonderwirtschaftszone sein. Denn wenn man so billige Arbeitskosten hat, warum soll man dann auch noch Steuern bezahlen? Das wäre ja auch dumm. Also, sehr günstige Bedingungen für die deutsche Industrie. Und insofern ist Polen sehr wichtig. Aber es ist nicht nur wichtig für die Industrie. Polen ist natürlich auch ein interessanter Absatzmarkt für die deutschen Einzelhandelsunternehmen. Man schätzt, dass die deutschen Konzerne in Polen ca. 5.000 Läden und Märkte unterhalten. Es führt Rossmann mit ca. 1.300, Lidl ca. 700, Aldi hat spät angefangen, glaube ich etwas über 200, konzentriert auf Südpolen. Aber es gibt natürlich auch Obi und es gibt Deichmann und es gibt Mediamarkt und es gibt Kaufland und es gibt sicher einige, die mir jetzt gar nicht einfallen. Das ist natürlich auch deshalb eine interessante Sache, weil im Prinzip verkauft der deutsche Einzelhandel in Polen zum gleichen Preisen wie in Deutschland. Wer es nicht glaubt, fährt mal nach Frankfurt-Oder, geht dort in den Rossmann-Laden, dann notiert sich die Preise und nachdem er das getan hat, geht er einen knappen Kilometer weiter über die Oderbrücke nach Swubice. Dort gibt es auch Rossmann, Sortiment 50-70% das gleiche und schaut mal, was dort bezahlt werden muss. Zum Teil genau auf den Cent stimmt es überein. Nur dort in Zloty, hier in Euro. Alles andere wäre ja auch blöd. Könnten ja auch in Frankfurt oder zumachen, wenn, sagen wir mal, gemäß den Kostenstrukturen, die natürlich in Swubice sehr viel günstiger sind, dort auch sehr viel niedrige Preise verlangt würden. Nein, deutscher Einzelhandel profitiert sehr stark, natürlich auch von dem Absatzmarkt Polen. Die bösen Buben, wie so oft für den Einzelhandel, das ist die Konkurrenz, die einem Schwierigkeiten bereitet. Und die kommt dann zum Teil, was den Handel anbelangt, aus Frankreich, aus Großbritannien. Gut, Polen als Absatzmarkt ist auch interessant für die deutsche Autoindustrie. Natürlich gibt es schicke Salons von Volkswagen, von BMW. Mindestens in Warschau gibt es einen Porsche-Salon. Allerdings für Neuwagen ist Polen gar nicht so wichtig, denn ein bisschen hakt es halt an der Kaufkraft. Das ist eine ganz, ganz dünne Schicht, würde ich sagen, die sich Porsche normalerweise leisten könnte. Aber Polen ist unglaublich wichtig als Absatzmarkt für Alt- und Gebrauchtfahrzeuge. Und der ist ja auch sehr wichtig, wenn man Neuwagen verkaufen will, muss ja auch bei den Gebrauchtwagenbewegung da sein. Im Jahr 2017, von Januar bis November, sind nach Polen fast 800.000 dieser Altfahrzeuge importiert worden. Das Durchschnittsalter lag bei 11 Jahren und 8 Monaten. Das ist eine Schwemme, aber das Jahr 2017 ist kein Ausnahmejahr. Inzwischen hat Polen eine ähnliche Kfz-Dichte wie Deutschland, also über 500 pro 1000 Pkw. Nur, dass die Fahrzeuge halt sehr viel älter sind. Polen steht auch nicht allein da, das ist ein Problem der ganzen östlichen Peripherie. Die Regierungen haben in verschiedenen Zeiten, vor allen Dingen natürlich vor dem EU-Beitritt, versucht, sich dagegen zu wehren. Zum Teil mit absurden Zöllen pro Kilogramm Fahrzeuggewicht und so weiter. Es war die Zeit, wo Fahrzeuge nach Polen fuhren, in denen im Innenraum nur der Fahrersitz noch vorhanden war und so. Zuletzt hat das die rumänische Regierung versucht mit einer Registrierungsgebühr 2011 für importierte Gebrauchtwagen. Ich glaube, es waren 2000 Euro. EU natürlich sofort eingeschritten, Europäischer Gerichtshof Rumänien verklagt. Rumänien musste das gleich wieder zurücknehmen. Diese Schwemme an Alt- und Gebrauchtfahrzeugen, die Osteuropa da erreicht hat, stellt auch den Hintergrund dar für die Kfz-Diebstähle. Denn viele können sich die, was weiß ich, 800 oder 1000 Euro für so einen alten Golf noch leisten. Aber die Versorgung und dann häufig notwendige Versorgung mit Ersatzteilen, das wird schon schwieriger. Deshalb geklaute Autos verschwinden in Scheunen und Garagen, werden auseinandergenommen und die Verwertung findet statt in Form des Verkaufs von Ersatzteilen im schwarzen oder grauen Markt. Lebt auch die deutsche Autoindustrie von, ist klar, Versicherungswirtschaft lebt davon. Es ist eigentlich für die Länder fatal gewesen. In Polen seit der Wende mehr als 100.000 Verkehrstote. 2017 fast so viel wieder wie in Deutschland. Spitzenjahr war 1999 mit 6.100. Also eigentlich eine ganz fatale Entwicklung. Smog-Probleme in den Städten, Belastung der Handelsbilanz. Also wie gesagt, die Regierungen haben schon letztlich, ob Rechte, Linke oder Sonstige, haben schon versucht, das irgendwie zu regulieren, aber null Chance. Gut. Also Polen Produktionsstandort, Polen Absatzmarkt, aber es gibt noch einen anderen wichtigen Bereich, in dem Polen oder die Polen für Deutschland sehr wichtig sind, die Polen als Dienstleistungserbringer in Deutschland selbst. Zehntausende Frauen, die in Deutschland Alte und Behinderte betreuen oder gar pflegen, Zehntausende polnische Bauhandwerker, die speziell in Berlin einige sehr, sehr reich gemacht haben. In der Regierungszeit des werten Finanzsenators Sarrazin übrigens. 10.000 würde ich inzwischen sogar schätzen, Polen, die in der deutschen Logistikbranche arbeiten. Tausende Helfer im Gastgewerbe, in der Landwirtschaft. Und das ist inzwischen auch eine sehr lukrative Konstruktion, unter der diese Menschen beschäftigt werden. Vor der Wende gab es das auch schon, hunderttausende Polen irgendwo in Deutschland unterwegs, war es zumeist geduldete Schwarzarbeit. Inzwischen sind es Beschäftigungsformen auf der Basis der EU-Entsenderichtlinie. Das heißt also, diese Menschen sind beschäftigt bei polnischen Firmen, die eigentlich ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Heimatland haben sollten. Glaubt niemand dran, fragt niemand, polnische Pflegedienste oder deutsch-polnische Pflegedienste. Sollen wir mal das nachweisen, dass sie ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Heimatland haben? Nein. Also im Rahmen dieser EU-Entsenderichtlinie unterliegen diese polnischen Arbeitnehmer in Deutschland zwar gewissen gesetzlichen Vorgaben, Arbeitszeit, Mindestlohn, aber ihre soziale Absicherung findet im Heimatland statt. Ihre soziale Absicherung und auch die ihrer Familienangehörigen. Das ist temporäre Arbeitsmigration. Viele dieser Leute sind Wochenpendler, im Raum Berlin sogar Tagespendler, von Kostrzyn nach Berlin. Kostrzyn an der Oder, ca. 80 Kilometer, fährt jeden Tag Taktverkehr, ein Regionalexpress, der heißt in Berlin-Lichtenberg Putzfrauenexpress. Das ist eine sehr lukrative Konstruktion natürlich für die Aufnahmeländer, denn sie sparen sich ja nicht nur die Kosten für die Erziehung und Ausbildung dieser Menschen, sondern auch für die soziale Absicherung oder auch für die Daseinsvorsorge ihrer Familienangehörigen. Ganz grob und vulgär, die Arbeitskraft steht in Reinform zur Verfügung, der Sozialballast bleibt im Heimatland. Ja, gut, ich habe jetzt geschildert, dass Polen wichtig und lukrativ ist für Deutschland. Und auf die Dauer hat das in Polen nicht alle zufriedengestellt. Die Menschen wurden zwar immer vertröstet, wartet nochmal 10 Jahre, nochmal 15 Jahre, dann haben wir zumindest das Niveau Spaniens oder Italiens erreicht. Man ist leider noch weit davon entfernt. Mindestlohn in Polen 13,70 €, ca. 3,30 Euro. Gut die Hälfte der polnischen Vollzeitarbeitnehmer erreichen keine 650 Euro netto im Monat. Die Durchschnittsrente liegt bei ca. 500 Euro. Die Nationalisten oder Nationalkonservativen haben sich diese Stimmung zu eigen gemacht, haben auch schon frühzeitig sich widerständig gezeigt und haben ein eigenes Programm entwickelt. Das nennt sich Morawiecki-Plan. Und dieser Morawiecki-Plan benennt bereits in seinem Analyseteil 5 Fallen, in denen sich die polnische Gesellschaft befindet. Die erste Falle sind die niedrigen Einkommen und Löhne. Und die zweite Falle ist die Ungleichgewichtigkeit im Austausch mit den wichtigsten Handelspartnern. Ansonsten bleibt der Morawiecki-Plan relativ allgemein. Es geht nach Morawiecki, also diesem neuen Ministerpräsidenten, Smart, Banker, hat auch mal bei der Deutschen Bank in Frankfurt praktiziert, geht es für Polen jetzt darum, Produktion mit hoher Wertschöpfung zu fördern, Forschung und Entwicklung, polnische Exportmarken, Branding zu betreiben, bekannt zu machen, zusätzlich Reindustrialisierung zu betreiben. Es gibt da einen so einen Symbolbereich auch, das sind die Werften. Also wie gesagt, im allgemeinen Teil bleibt man eigentlich so unkonkret, dass jeder sagen könnte, was soll man dagegen haben. Bisschen interessanter wird es schon, wenn man sich die konkreten Maßnahmen, die so diesem Morawiecki-Plan folgen, anschauen, die die PiS in den letzten 2,5 Jahren verabschiedet hat. Eine Bankenabgabe. Bankensektor zu 75% in ausländischer Hand. Deutsche Banken spielen kaum eine Rolle, weil in den 90er Jahren die Deutsche Bank einmal aufgelaufen war mit dem Versuch, eine große nordpolnische Bank zu übernehmen, ist am politischen Widerstand gescheitert. Also Bankensektor wird belastet mit einer Bankenabgabe 0,44% von der Bilanzsumme, bringt ca. 5 Milliarden Zloty. Das ist nicht wenig. Das zweite, eine Sondersteuer für großflächigen Einzelhandel. Großflächiger Einzelhandel, Klammer auf, weitgehend ausländisch. Es geht um eine nationalkonservative und nationalistische polnische Regierung. Das muss man immer im Hintergrund sehen. EU-Einspruch erhoben, Projekt ist zurückgestellt bis 2019. Strikte Regulierung des Agrarflächenhandels. Das war ein großes Ärgernis, gerade in den westlichen Woiwodschaften, wo es mal Staatsgüter gab und wo sich dann nach der Wende der deutsche, holländische und dänische Großagrarier billig einkauften. Gab es sehr, sehr viel Ärger, sehr häufig Bauerndemonstrationen. Inzwischen eigentlich Agrarflächen können nur noch von ortsansässigen Landwirten erworben werden. Das vierte ist drastische Erhöhung des Kindergeldes von ca. 20 auf 120 Euro. Das ist auch so ein Punkt aus diesem allgemeinen Morawiecki-Plan, Stärkung der Massenkaufkraft, damit auch höhere Sparquote und Aufbau eines nationalen Kapitalstocks. Ob das übers Kindergeld läuft, das wage ich zu bezweifeln, aber naja. Wir sind beim fünften schon. Herabsenkung des Renteneintrittsalters. Das hatte die Regierung Tusk auf 67 Jahre gemäß dem EU-Weißbuch von 2012 angehoben. Hätte polnischen Männern noch so knapp 4 Jahre Rentnerdasein im Durchschnitt verschafft. Das war ein Wahlversprechen, das wieder abgesenkt auf 65 und 60. So ein bisschen gibt es Finanzierungsprobleme. Man diskutiert schon über, was weiß ich, alternative Möglichkeiten noch. Aber das ist jetzt erstmal geschehen. Widerspruch zum EU-Weißbuch, was allerdings keinen Richtliniencharakter hat. Intensivierung der Handelskontakte zu Ländern außerhalb der EU. Wer kommt einem da in Sinn? China. Und selbst diese polnischen Nationalkonservativen, die kommunistische Symbole unter Strafe gestellt haben oder das Zeigen kommunistischer Symbole, haben da keine Schwierigkeiten. Zum Beispiel im Juni 2016 den chinesischen Staatspräsidenten Xi sehr aufwendig in Warschau zu empfangen. 2 Dutzend Verträge irgendwie unterschrieben, über deren Wertigkeit ich nichts sagen kann. Polen war es ein großes Thema, merkwürdigerweise die deutschen Medien waren irgendwie so geschockt, dass sie jegliche Berichterstattung darüber verweigerten. Also, das ist ein wichtiger Punkt, neben China spielen noch andere Länder da eine Rolle. 7. Ladenschließung an Sonntagen. Im katholischen Polen hat die Kirche fast 30 Jahre gebraucht, bis sie das durchsetzt. Jetzt wird es stufenweise realisiert. Ist auch natürlich von der liberalen Presse sehr stark angefeindet worden, wie viel 100.000 Arbeitsplätze verloren gehen und was sollen die polnischen Familien jetzt machen, wenn die Einkaufsmärkte und Shoppingzentren am Sonntagen geschlossen sind, so und so viele werden in heftige Depressionen verfallen. Sieht aber so aus, als ob die Mehrheit der Bevölkerung das doch irgendwie verkraftet. Dann, was ich ganz interessant fand, das ist ab 01.01.2018 erst in Kraft, Maßnahmen gegen den Gewinntransfer in Steueroasen. Und zwar, die polnische Finanzbehörde ist jetzt berechtigt, dort wo sie den Eindruck hat, dass immaterielle Dienstleistungen völlig überbewertet werden, von der Briefkastenfirma in Luxemburg zum Beispiel, oder von irgendeiner Holding, die gigantische Lizenzgebühren verlangt. Es geht ja meist um Lizenzgebühren oder um Consulting-Dienstleistungen. Also die polnische Finanzbehörde ist jetzt in der Lage, von sich aus die real festzusetzen, wenn sie der Meinung ist, diese überbewertete Dienstleistung dient nur dazu, Gewinne in Steueroasen zu schleusen. Übrigens, was die Gewinntransfers anbelangt, das sind ca. 15 Milliarden, die Polen jedes Jahr verlassen. Das ist das Dreifache ungefähr von dem, was aktuell an EU-Nettohilfe nach Polen wieder reinfließt. Bei den Gewinntransfers führt gar nicht mal Deutschland. Es führen die Niederlande, komischerweise, mit knapp 4 Milliarden. Das liegt daran, die Niederlande sind selber eine Steueroase für Unternehmen, die so nach dem Franchise-Prinzip organisiert sind. IKEA, mal nachfragen, wie viel die hier in Deutschland Steuern zahlen. Und die Niederlande dienen gleichzeitig auch als Drehscheibe für Transfers in Steueroasen wie Luxemburg oder Karibik oder Britische Kanalinseln. Zehntens, Deklaration von 17 Konzernen in Staatsbesitz bzw. mit Staatsbeteiligung als strategisch und unverkäuflich. Dazu gehört vor allen Dingen dieser große Energiesektor. Dazu gehört aber auch der Versicherungsgigant PZU. Dazu gehört Sporttotto, in Polen ein wichtiges Unternehmen. Dazu gehört die polnische Bahn. Dazu gehört auch die Warschauer Börse, die Frankfurter Börse schon mal ein Auge geworfen hatte. Also es sind 17 Unternehmen. Die sollen quasi mit ihren Gewinnen oder mit einem Teil ihrer Gewinne diesen Polska Fundacja Narodowa, heißt das, diesen polnischen Nationalstiftung, sponsern, finanzieren. Das ist nämlich der nächste Schritt. Diese polnische Nationalstiftung hört sich jetzt so an wie Kulturstiftung oder ähnliches. Ich habe mir die Statuten mal angeguckt. Das geht eher so in Richtung norwegischer Staatsfonds oder eher in Richtung China. Die sind nämlich praktisch, auch was ihre wirtschaftliche Tätigkeit anbelangt, ziemlich frei. Die könnten sich also auch irgendwo in ein technologisch interessantes Unternehmen im Westen hier einkaufen mit dem Zweck des Technologietransfers. Das sind natürlich Konstruktionen, die widersprechen der neoliberalen Agenda der EU oder auch Frau Merkels Pakt für mehr Wettbewerbsfähigkeit diametral. Mit sowas macht man sich keine Freunde in der EU. Das ist letztlich staatsinterventionistischer Kapitalismus. Die Sache hat allerdings dann noch eine in mancherlei Hinsicht problematische Seite, denn diesem Bemühen um mehr ökonomische Eigenständigkeit entspricht auch eine geopolitische Positionierung. Diese geopolitische Positionierung hat im Groben vier Elemente. Das erste ist enge Anlehnung an die USA. Das zweite ist Stärkung der Zusammenarbeit der kleineren Länder in dem Zwischenraum zwischen Russland und der Kern-EU bzw. Russland und Deutschland. Das nennt sich jetzt Drei-Meeres-Kooperation. Es sind tatsächlich 12 EU-Länder von Estland, Ostsee über Kroatien, Adria bis Rumänien, Bulgarien. Es gab auch schon Gipfeltreffen. Was daraus wird, ist sehr fraglich. Polen versucht das zu pushen, aber es sind viele, die da nicht so richtig mitspielen, die dann sich doch auf die Seite der Größeren und Stärkeren stellen oder wie die Tschechen eher sehr pragmatisch und eher opportunistisch gucken, was für sie wo rausspringt. Aber das ist eine politische Vorstellung, die in Polen zurzeit virulent ist. Da gibt es sehr viel rege Reisediplomatie auch in diesem Zusammenhang. Das dritte Element ist strikte Konfrontationspolitik gegenüber Russland. Das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich weiß, dass Russland in diesem ganzen Raum vom Balkan bis zum Baltikum historisch, kulturell, ökonomisch nicht ganz einflusslos ist, auch durch russische Minderheiten. Aber man möchte den russischen Einfluss draußen halten, man möchte Russland isolieren. Geht natürlich auch konform mit der amerikanischen Politik, die ja auch vor Trump schon aktuell war. Bringt uns aber insgesamt in Europa möglicherweise auch eine Menge Probleme ein. Also polnische Medien sehr viel häufiger wie deutsche berichten über Zwischenfälle an der russischen Westgrenze. Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, aber auch an den Landgrenzen, habe ich ein ungutes Gefühl, denn aus solchen Zwischenfällen können natürlich dann auch mal richtige militärische Scharmützel entstehen. Also das ist ein sehr problematischer Aspekt dieser politischen Positionierung. Und das vierte ist damit zusammenhängend Kooperation mit der Ukraine. Wobei man in Polen jetzt sogar die Vorstellung entwickelt, ja, warum sollte denn die Ukraine für uns nicht die Rolle spielen können, die wir für Deutschland spielen, nämlich ein Reservoir billiger Arbeitskräfte zu sein. Und eben das passiert zurzeit. Man sagt, 1,5 Millionen Ukrainer sind in Polen zurzeit unterwegs. Das ist auch eine Geschichte, die im Lande selber, und zwar aus dem Bereich der Nationalkonservativen und polnischen Nationalisten, heftig kritisiert wird, weil es zwischen der Ukraine und Polen eine unbewältigte Vergangenheit gibt. Und die hängt damit zusammen, dass die Organisation PA, die ukrainische Aufstandsarmee, längere Zeit Verbündete der Wehrmacht, der SS, 1943, 1944 in dem ehemaligen Ostpolen, insbesondere in Wolynien, schreckliche Massaker veranstaltet hat, bei denen 60.000 bis 100.000 zivilen Personen ums Leben gekommen sind. Und diese UPA heute in der Poroschenko-Ukraine, diese Menschen oder diese Figuren werden als Nationalheilige verehrt. Also das schafft natürlich eine Menge Probleme, jetzt auch für Kaczynski, Morawiecki und Co. Weiß ich nicht, wie sie das handeln. Ich denke mal, der Wechsel im Außenministerium hing auch ein Stück weit zusammen, dass der alte Außenminister Waszczykowski sich da zuletzt sehr, sehr kritisch gegenüber Kiew geäußert hatte. Muss man mal sehen. Insgesamt kann man sagen, ist vieles offen, wie überhaupt in EU-Europa. Polen profitiert zurzeit natürlich auch von der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank. Das Wachstum letztes Jahr 3,85%, wird in diesem Jahr wahrscheinlich 4% übersteigen. Man freut sich, man schreibt sich das eigener Klugheit und eigenen Taten zu. Aber das kann ja schon morgen wieder ganz anders aussehen. Das wissen wir auch nicht, wie das jetzt weitergeht, wann und wie diese Geldschwemme gestoppt werden wird. Insgesamt zeichnet sich ab, dass wahrscheinlich die politische Absicherung der EU oder der deutschen und westeuropäischen Positionen in Polen noch intensiviert werden. Das gilt für den Medienbereich, das gilt auch für politische Landschaftspflege, das gilt auch für Kohäsionsfonds, die zunehmend jetzt, es beginnt ja bereits der Streit über den neuen 7-Jahres-Etat der EU, die Gelder, die zunehmend abhängig gemacht werden von politischem Goodwill, von EU wird das natürlich sagen, Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien und so weiter. Also das wird wahrscheinlich der Hebel sein, den Brüssel in Zukunft ansetzt. Medienbereich, im Printbereich spielen deutsche Konzerne eine herausragende Rolle. Der wichtigste Medienkonzern in Polen ist Springer. Passauer Verlagsgruppe kontrolliert 75% des Regionalzeitungsmarktes. In Warschau sind auch 5 deutsche Parteistiftungen tätig, teilen mitunter auch Geld. Auch Herr Tusk hat in den 90er Jahren Geld bekommen. War alles sehr peinlich, war wahrscheinlich der Anlass, dass er dann nach Brüssel weggelobt wurde. Also das wird die Strategie der EU sein. Jetzt praktisch sehr gezielt versuchen, diese nationalistische polnische Regierung unter Druck zu setzen. Und deren Schicksal hängt natürlich von der Wirtschaftsentwicklung ab. Und die können sie auch nur zum Teil steuern. Ansonsten, wie überall in der Welt, kann man nur sagen, Ende offen. Müssen wir mal abwarten, was sich entwickelt.
Hier noch einige Beiträge aus der nachfolgenden Diskussion.
Ja, Sozialprogramm der PiS, außer dieser deutlichen Erhöhung des Kindergeldes. Man will den Wohnungsbau fördern, dadurch, dass man öffentliche Flächen zur Verfügung stellt, vor allen Dingen Bahnflächen. Ansonsten bleibt vieles natürlich bei der Feststellung, bei uns die Löhne und Einkommen sind zu niedrig und da müssen wir was tun. Mal sehen, soll ja im Sommer jetzt verändert werden, angehoben werden die Zahlungen für die Arbeitslosen auf 1000 Zloty, also knapp 250 Euro. Was sie gemacht haben, was ich für sinnvoll und gerecht halte, sie haben jetzt inzwischen einen nennbaren Steuerfreibetrag eingeführt. Der ist nochmal verdoppelt worden auf ca. 1500 Euro im Jahr. Der war bis dahin bei 750 Euro. Versuchen vieles, ja. Andererseits muss man auch sehen, die Mittel sind auch beschränkt. Polen hat einen Staatsetat etwas über 80 Milliarden Euro. Das ist nicht viel mehr als der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Und dann gibt es natürlich die Vorstellung, so wie in Deutschland, ja, wer nicht arbeitet, dauerhaft alimentieren. Das können wir uns gar nicht leisten. Also das ist nicht abzusehen, so ein wirklich Recht auf Sozialhilfe für alle. Momentan ist das eher Fürsorge nach altem deutschen Muster, nach Kassenlage der Gemeinden. Nur ganz wenige können da echte Ansprüche stellen oder ganz wenige Gruppen. Also ein bisschen Fortschritt gibt es. Es ist in Polen auch ein bisschen anders jetzt wie in Deutschland. Zum Beispiel die Linke, ja, was da auch in Polen als Linke zurzeit im Sejm fungiert, ne, diese Nowoczesna, die würde niemand im Lande mit sozialer Gerechtigkeit in Verbindung bringen. Das ist eine neoliberale Partei, die ansonsten für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist und so weiter. Das ist jetzt die Linke. Wie weit jetzt diese Peace kommt mit ihrem Sozialprogramm, das weiß ich nicht, ist noch nicht abzusehen. Wie gesagt, hängt vieles von der Wirtschaftsentwicklung ab. Was die Rolle der Kirche anbelangt, also in Polen gibt es einen Säkularisierungsprozess. Tendenziell ist das Land geteilt. Die Kirche ist sehr stark im Osten, im Südosten vor allen Dingen, wo tatsächlich dann erstmal so Gottesdienstfrequentierung von 60-70% gibt an Sonntagen. In den großen Städten, im Westen und im Norden sieht das wieder anders aus. Ja, die polnische Kirche ist letztlich auch ein opportunistischer Haufen. Die haben ihre eigenen Interessen, die müssen sehen, dass sie an Kohle kommen. Eine Kirchensteuer gibt es nicht, gilt als nicht durchsetzbar. Also die Kirche lebt von Spenden und vor allen Dingen von Gebührenzahlungen für ihre Dienstleistungen. Das führt manchmal zu ziemlich skurrilen Geschichten mit diesen Gebühren für Dienstleistungen, dass also wenn jemand ein Kind zur Kommunion bringen will, dass er erstmal in den Verein anruft und fragt, was verlangt ihr denn, wenn ich mein Kind bei euch jetzt anmelde? Und dann der Preis regiert dann. Also ein großer Teil dieser Amtskirche ist eher, sagen wir mal, gemäßigt, opportunistisch, konservativ, aber taktierend. Und dann gibt es natürlich diese eher radikal, katholisch-nationalistische Gruppe. Die hat Radio Maria, die hat den Fernsehsender Trwam und die hat die Zeitung Naschennik. Ja, die sind schon mitunter heftig, auch was so Kampagnen gegen Deutschland anbelangt. Die würde ich so ganz eindeutig dem nationalistischen Lager zurechnen. Sie werden ja auch oft hier zitiert, das Medienimperium des Paters Rizik, ne, heißt ja oft auch in deutschen Zeitungen. Was ihre Wirkung in die Gesellschaft anbelangt, würde ich doch sagen, ist eher eingeschränkt. Also ein Großteil dieser Sendung von Drum beschäftigt sich mit religiöser Erbauung. Also in der besten Sendezeit um 20.15 Uhr beten die den Rosenkranz. Macht kein professionelles TV, was auf politische Agitation ausgelegt ist. Die haben eine bestimmte Wirkung, aber in die Mitte der Gesellschaft strahlen sie eigentlich kaum aus. Kirche spielt eine Rolle, aber man sollte sie nicht überbewerten. Aber tendenziell, klar, Kirche in Polen hat einen anderen Stellenwert wie hierzulande. Und das ist auch meine Beobachtung gewesen, dass gerade so in diesen original polnischen Gebieten eben über Kirche, über Dorfgemeinschaften, über Familien vieles vermittelt wird, auch an Hilfen und an Unterstützungsleistungen, was gerade in Phasen dieser ökonomischen Krisen, also 2000 oder dann auch 2009, 2010, vieles aufgefangen hat durch Familienhilfe, nicht, dass erwachsene Geschwister sich gegenseitig helfen.
Angeblich gibt es um Berlin 350 neue polnische Standorte von kleinen und mittleren Betrieben.
Ja, da kann ich jetzt ganz viel zu sagen. In Berlin gibt es 7000 polnische, in der Handwerksrolle eingetragene Handwerker. Das sind alles Scheinselbstständige. Die haben in Berlin einige reich gemacht. Weiß auch, wie das gelaufen ist. Kauft ihr ein altes Haus in Lichtenberg oder Prenzlauer Berg und baut es um. Macht daraus schicke Loft und Maisonette und was weiß ich für Wohnungen. Beschäftige polnische Scheinselbstständige, zahle ihnen 9 Euro pro Stunde, damit sollen sie insgesamt zufrieden sein.
So über die Grenze dann nach Osten zu gucken, das ist also wirklich sehr
lieb. Ja, es ist eigentlich das Land, was uns am nächsten liegt, weil das auch auf der politischen Linken nicht so gerne so wahrgenommen wird, aus verschiedenen Gründen. Ne? Erstmal, man kann die Figuren nicht einschätzen, die da rumlaufen. Nationalisten, um Himmels Willen, Faschisten. Ja, Sprachbarrieren, mein Gott, wie viele Millionen Polen leben in Deutschland? Es gibt ja so einen regen Austausch schon auch über Jahrzehnte. Aber Polen ist so ein, ja, Griechenland ist uns näher, ist ja auch sonniger.